Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie wieder bei Radio Evolv, unserem wöchentlichen Webcast zu Bewusstsein und Kultur. Heute wieder zu unserem Geschwisterprodukt. Neben Radio Evolv gibt es ja auch das Magazin Evolv, das gerade jetzt frisch aus der Druckerei gekommen ist, mit unserem Titel Europa sucht seine Seele. Neben mir sitzt Nadja Rossmann aus der Redaktion von Evolv, gemeinsam mit mir und gemeinsam mit Mike Kauschke und Elisabeth Diebold. Und wir wollen wie immer, wenn wir mit dem neuen Magazin herauskommen, kurz auch über unsere Arbeit der letzten 3 Monate sprechen, die auch wegen der Aktualität dessen, was in Europa und der Welt gerade passiert, wir angesetzt haben mit Europa und der Frage, braucht Europa eine Seele, sucht Europa eine Seele? Nadja, wie würdest denn du diesen Suchprozess, den wir hier in den letzten 3 Monaten gemeinsam gemacht haben, beschreiben?
Ja, erstmal guten Abend. Also ich fand es sehr spannend zu sehen, wie alleine der Begriff Europa von Anfang an eine gewisse Form von Verwirrung, wenn nicht sogar ein bisschen Abneigung auslöst. Weil für mich war das wirklich das herausforderndste Heft, was wir bisher gemacht haben. Weil wenn man an Europa denkt, dann ist man ja erstmal wirklich mit einer politischen Großwetterlage konfrontiert, die einen auf eine gewisse Weise auch sprachlos werden lässt. Und wenn man dann anfängt, nach Themen für so ein Magazin zu suchen, dann merkt man sehr, wie eben auch ein vorherrschender, rein politischer Diskurs so die eigene Gesamtwahrnehmung von dem, was Europa ist, völlig vereinnahmt. Und was wir in der Redaktion versucht haben, war eben wirklich zu sehen, was ist Europa noch und vor allem auch, was kann es sein, was kann es werden und wo liegt die Essenz auch des europäischen Daseins, wenn man die Perspektive wieder weiter werden lässt. Und das ist ein unwahrscheinlicher Prozess.
Ja, und du sprachst von der Großwetterlage. Und die Großwetterlage ist ja durchaus herausfordernd. Und wir haben sie gerade hier in Radio Evolv immer wieder von der Flüchtlingskrise und verschiedenen Aspekten dessen, was momentan einfach auch an Krisenhaftigkeiten der Zeit liegt, angesprochen. Und wir haben überlegt, welchen Beitrag müssen eigentlich wir von Evolv Magazin hier leisten oder welchen Beitrag können wir hier leisten. Und der Ausgangspunkt ist natürlich auch unsere Identität, dass wir hier versuchen, auch so etwas wie eine progressive Spiritualität hier in unserem Heft mit abzubilden, mit zu diskutieren, mit zu erörtern, mit dem nachzugehen. Und die Frage, gibt es aus diesem Bereich der Gesellschaft, der progressiven Spirituellen, etwas, was in der Diskussion mit eingebracht werden kann, ohne den Anspruch zu haben, wir hätten jetzt irgendwie die Lösung oder irgendetwas. Aber gibt es einen Beitrag, der hier fruchtbar eingebracht werden kann? Und wir sind zu einem Punkt gekommen, dass viele Elemente der Krise auch mit einer Krise der europäischen Identität und einer Krise der europäischen Aufklärung zu tun haben, mit einer radikalen Säkularisierung, dass nicht, dass man behaupten könnte, all das, was momentan an Terrorismus passiert, was an globalen Verwerfungen passiert, dass man das darauf zurückführen kann, aber dass ein Element auch das ist, dass es einen riesigen Graben gibt zwischen, ich würde mal sagen, der traditionellen Welt, die doch noch den Großteil dieser Welt ausmacht und die in vielen auch traditionellen religiösen und spirituellen Werten zugewandt ist, und einer Aufklärung, die einerseits mit der Moderne einen rationalen, zweckorientierten und auch materialistisch orientierten Weltanschauung Platz gemacht hat, und einer auch radikalen Kultur der Relativierung, die einer der Kernelemente durchaus auch im Positiven unserer postmodernen Kultur sind. Das hier etwas passiert ist, wo, wir haben das in dem Heft so beschrieben, die Leuchtkraft Europas, die ja doch in den letzten 300 Jahren in vielen auch so durchaus auch im Positiven ein Zukunftsversprechen von Demokratie, Wohlstand, Aufklärung war, dass diese Leuchtkraft in der Welt radikal nachgelassen hat. Also der Fortschrittsgedanke, dass eben vor 40, 50 Jahren, ich würde es mal so behaupten, die arabische Kulturwelt durchaus noch Europa nachgestrebt hat, davon ist keine Rede mehr. Da ist etwas passiert und der Fanatismus der Islamisten ist ein radikaler, wahnsinniger Ausdruck davon. Aber hier auch mal zu sehen, gibt es hier etwas, wo es auch Defizite, Schattenseiten gibt, die wir in unserer europäischen Identität hier ansehen müssen, um den Dialog in Gang zu bringen. Und das hat durchaus mit dem Thema Seele zu tun.
Ja, vor allem, wenn man mal schaut, wie das heutige Europa, wie wir es kennen, entstanden ist seit dem Zweiten Weltkrieg, dann sieht man, dieses Europa fußt ja wirklich auf den besten Errungenschaften der Moderne, sei es wirklich funktionierende demokratische Systeme, auch funktionierende Wirtschaften. Und das war all das, was in den Aufbaujahrzehnten Europa geprägt hat, stark gemacht hat und auch innerlich geeint hat. Weil als Europäer konnte man sehen, dass man Teil eines größeren Prozesses ist, der auch eine Fundierung hat und der auch all die Gesellschaften Europas wirklich trägt. Und das ist ein zutiefst aufklärerisches Projekt. Und heute stehen wir irgendwie auf einmal atemlos vor Szenarien, die uns zeigen, dass diese modernen Errungenschaften auf einmal brüchig werden. Also sei es der Kollaps des Finanzsystems, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler europäischer Staaten. Und das lässt natürlich in immer mehr Menschen auch diese Frage keimen, wenn das nicht mehr trägt. Was kann es denn dann sein, was uns als Europäer trägt? Und da merkt man eben auch mit all den Leuten, mit denen wir für das Magazin gesprochen haben, da merkt man, wie sich eben die Fühler ausstrecken und begonnen wird, nach einer neuen, größeren, weiteren Ganzheit zu suchen, die eben diese Errungenschaften nicht aufgibt, aber anfängt zu erkunden, was braucht es noch für Errungenschaften. Mhm. Und die Frage, wie es um die Seelenqualitäten Europas bestellt ist, die ist halt eine zutiefst menschliche, weil da kommt dann auf einmal wieder der Mensch in seinem ganzen Facettenreichtum ins Spiel. Da geht es dann nicht mehr nur um das Funktionieren bürokratischer Systeme und solche Dinge, sondern da geht es um die Frage, was bewegt uns als Menschen zutiefst. Und das ist, glaube ich, das existenzielle Eintrittstor, um in einem Kulturraum, der in sich schon kulturell sehr vielfältig ist und in den auch immer mehr Menschen aus anderen Kulturen zuwandern, dort auf einmal nach einem Weg zu suchen, wie man sich auch auf der menschlichen Ebene in einer neuen Unmittelbarkeit begegnen kann. Ja. Und die Frage der Seelendimension, das ist eine Frage, die ist für alle Menschen relevant.
Ja. In einem Interview mit Claudine Villemot-Kinzel und Ingrid Schneider, beide vom Center of Human Emergence in München, einem Zentrum, einem Institut, das Bell Dynamics sehr verbunden ist oder das Bell Dynamics hier in Deutschland sehr stark verbreitet, haben wir auch ein sehr spannendes Gespräch gehabt, wo wir genau die verschiedenen Wertegrundhaltungen, auch der Flüchtlingswellen, die jetzt gerade nach Europa kommen, und den Wertestrukturen, die hier bei uns schon vorhanden sind, mit traditionellen europäischen Wertehaltungen, mit modernen europäischen Wertehaltungen, eines modernen, aufgeklärten, auch wirtschaftsorientierten Denkens oder all das, was postmodern hier mit angedacht ist, wo die zwei wirklich auch ansprechen konnten, wie diese Dynamik zwischen diesen verschiedenen Wertesphären hier einerseits problematisch, teilweise explosiv problematisch, vor allem auch in Frankreich sich entwickelt hat und wie es hier andere Perspektiven gibt. Und ich habe in meinem Artikel auch eine Geschichte reingebracht, die schon eine längere Zeit her ist, die sich Ende der 80er Jahre abgespielt hat, wo ich damals auch als jung spirituell Suchender in die Türkei gereist bin für einen Sommer um dort in Konya, das ist so die heilige Stadt der Türkei, wo die Derwische zu Hause sind, also diese tanzenden Derwische, die man ja kennt, und diejenigen, die es vielleicht auch wissen, der persisch-türkische Mystiker Rumi hat dort sein Grabmal oder besser gesagt sein Mausoleum. Ich bin damals ein bisschen romantisch auch auf der Suche der Derwische eben diesen Sommer nach Konya gefahren, war auch eine sehr orientalisch anmutende Stadt. Aber wie ich in dem Artikel auch beschreibe, die Derwische habe ich nicht gefunden. Also ich habe schon Derwische gefunden, aber das waren eher kommerzielle Tanzveranstaltungen, was ich da gefunden habe. Aber was ich damals gefunden habe, waren so junge Türken, konservativ, muslimisch, für die ich damals noch keine Worte hatte. Und ich hatte da vor allem ein Gespräch mit einem jungen Imam, den ich dort in einer Moschee kennengelernt habe. Das war seine Moschee. Und es waren spannende 2 Tage, die ich mit dem verbracht habe. Ich bin mit ihm aufs Minarett gestiegen, während er das öffentliche Gebet über das Mikrofon, über das Megafon in Konya gesungen hat. Und wir hatten lange Diskussionen, wo er mich auch zum Islam bekehren wollte. Und er hat damals ein paar Dinge gesagt, die mir vorher einfach nicht klar waren. Nämlich, wie sehr er Europa eigentlich als die Sünde betrachtet. Insofern, dass Europa einfach nur für Konsumkultur, Wertlosigkeit, Kulturverfall, Gottlosigkeit steht. Und wie, es war gerade nach dem Fall der Mauer, aus seiner Sicht auch mit dem Untergang des Sozialismus eigentlich die Armen der Welt in diesem modernen kapitalistischen System keine Stimme mehr haben und wie diese Stimme in Zukunft der weltweite Islam sein wird. Und ich habe damals so innerlich ein bisschen geschmunzelt, jetzt schmunzle ich nicht mehr. Und ich würde auch heute den Begriff Islamist auf diesen jungen Mann nehmen, mit dem ich damals diese Tage gesprochen habe. Ich weiß auch nicht, was aus dem geworden ist, aber was mir damals klar geworden ist, oder was mir im Rückblick auf damals eigentlich, besser gesagt, klar geworden ist, wie in Ländern wie der Türkei und im arabischen Raum und vor allem im islamischen Raum, aber auch in anderen Weltgebieten, es eine tiefe Verachtung aus ihrer Sicht der europäischen Werte und Seelenlosigkeit, also dieses Gott völlig verloren habens, wie das dort empfunden wird und wie wir offensichtlich mit all dem, was wir uns mit unserer modernen, postmodernen europäischen Kultur errungen haben, etwas auch uns errungen haben, was hier als radikales Defizit gesehen wird, was dann die Frage aufwirft, gibt es eine Möglichkeit, das, wofür Europa im Positiven steht, also was du auch mit angesprochen hast, von Pluralismus, Demokratie, Meinungsfreiheit, auch funktionierenden Wirtschaftssystemen, dass all diese Werte eines modernen Europas mit etwas in Verbindung gebracht werden kann, was eine Wertschätzung jener Dimension ist, die in traditionellen religiösen Gesellschaften als Seele, als Beziehung zu Gott gesehen wird. Und die Frage, ist es nicht vielleicht notwendig, wenn wir hier statt einem Kampf der Kulturen, wie er momentan gerade auf die absurdeste und perverseste Weise passiert, entgegenzugehen, hier wir einen Dialog der Kulturen einbringen, wo wir auch einerseits unsere Werte verteidigen, aber auch zuhören und sehen, dass es hier vielleicht Seelendimensionen gibt, die traditionelle Gesellschaften auf ihre Art noch haben und die wir vielleicht auf eine andere, im progressive Weise wieder neu mit einbringen müssen. Das war auch so mit ein Grundgedanke dieses Gesprächs. Und die vielen Autoren und Gesprächspartner, die wir hatten, haben eigentlich immer wieder in verschiedenen Varianten diese Spannung mit angesprochen und sind der Frage nachgegangen, gibt es hier sozusagen einen Auftrag an Menschen, die sich sowohl der Moderne und Postmoderne verbunden fühlen, als auch einer spirituellen Tiefe verbunden fühlen, hier nach neuen Dialogansatzpunkten zu finden, damit es hier auch zu einem Dialog der Kulturen kommen kann, statt dem, was wir gerade jetzt erleben.
Ich finde das sehr interessant, weil diese große Frage, die du da gerade zum Schluss stellst, Im Integralen würde man das vielleicht den Versuch des Integrierens und Transzendierens nennen. Und das ist uns, wenn man sich mit der integralen Theorie beschäftigt, ist einem das so ein geflügelter Ausspruch geworden. Doch zerrinnt uns dabei leicht zwischen den Fingern, was das wirklich bedeutet. Du hast zum Beispiel den Bewusstseinsforscher Harald Wallach interviewt, der auch Wissenschaftstheoretiker ist. Und ich finde, in dem Gespräch wird die Dimension dessen, was Integrieren und Transzendieren bedeuten kann, so richtig transparent, weil Harald Wallach ist jemand, der zum einen wirklich ganz klar als Wissenschaftler in der guten Seite der aufklärerischen Tradition steht und wirklich diese Wissenschaftlichkeiten, auch die Fähigkeit zur Differenzierung, zur Unterscheidung wertschätzt. Und gleichzeitig als Bewusstseinsforscher beschäftigt er sich eben in seinem Fach gerade mit der Dimension, die uns für das Größere öffnet, für das Unsagbare, auch für das Mystische öffnet. Und in dieser Mittlerfunktion, die er hat als Wissenschaftler und Mensch, der eine tiefere Praxis kennt und erforscht, hat er das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass er eben sagt, dass wir eigentlich an so einer Schwelle stehen, wo wir sehen, dass die Rationalität die Mystik nicht einfach overruled, also außer Kraft setzt, sondern dass jetzt in dieser Zeit der Weltgeschichte einfach die Frage ist, wie können wir auch die mystischen Traditionen mit der Aufklärung wieder in einen Kontakt bringen.
Ja, sein Programm ist ja auch einfach auf den Nenner gebracht. Er nennt es auch Aufklärung 2.0 und spricht von der Aufklärung nach innen. Und insofern sitzen Menschen wie er hier wirklich, glaube ich, genau an dem Vermittlungspunkt, den wir hier gemeinsam arbeiten müssen, weil er wirklich teilweise bis ins Penible, würde ich sagen, dem wissenschaftlichen Programm und dem Programm der Wissenschaftlichkeit und wissenschaftlichen Objektivität verpflichtet ist. Muss er ja auch als Professor an einer deutschen Universität. Aber andererseits anspricht, dass es hier Innenräume gibt, die von der klassisch äußerlich materialistischen Wissenschaft übersehen, verdrängt, ausgegrenzt werden und hier durchaus auch jemand ist, der hier, ich würde sagen, kämpferisch für eine neue Aufklärung auftritt. Und man muss ja auch sagen, das sind ja Konflikte, die sich auch hier im öffentlichen Raum in Deutschland auch klar mit ihm als Menschen abzeichnen. Also es gab richtige Kampagnen des Spiegels gegen ihn als Professor, weil er hier einen erweiterten Wissenschaftsbegriff versucht mit einzubringen, der einer materialistischen, enger Wissenschaft einfach auch Kante zeigt. Und der Spiegel ist in solchen Sachen nicht zimperlich. Also zu sehen, wie hier die traditionelle, moderne Aufklärung auch gegen jede Form von einer inneren Erweiterung durchaus militant kämpft, zeigt, wie Menschen wie Harald Wallach hier wirklich auch Vorreiter sind einer neuen möglichen Synthese von inneren Werten, seelischen Werten, eine Neuentdeckung dessen, was eine Anbindung an diese Dimension durchaus auch des Heiligen bedeuten kann, ohne die Wissenschaftlichkeit und die wissenschaftlichen Errungenschaften aufzugeben dessen, worauf wir berechtigterweise in Europa auch stolz sind.
Ja, und das ist auch, so wie du das gerade beschreibst, da wird mir so bewusst, wie sehr wir auch wirklich in unserer eigenen Kultur den Bezug zu unserer spirituellen Erfahrungsgeschichte in den letzten Jahrzehnten so ein Stück weit verloren zu haben scheinen. Weil in meinem Artikel zum Beispiel mir fiel, als wir mit dem Heft angefangen haben zu arbeiten, so ein, dass eigentlich meine Familiengeschichte auch mit dem Prozess des modernen Europas sehr stark verbunden ist. Die Eltern meines Vaters sind als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Das waren Donauschwaben. Und ich habe bis heute so ein Bild von meiner Großmutter in Erinnerung. Damals als kleines Kind wusste ich nur, die haben alles verloren, aber hatte natürlich kein inneres Gefühl, was das bedeutet, wirklich kriegsvertrieben zu sein. Und meine Großmutter, das war eine zutiefst religiöse Frau. Wenn die ihr Tagwerk verrichtet hatte, dann setzte sie sich mit dem Rosenkranz in der Küche auf die Couch und hat gebetet. Und wenn man sie da so hat sitzen sehen, dann spürte man, dass diese Zwiesprache mit Gott das ist, was ihr im Leben geblieben ist. Weil all diese Äußerlichkeiten, die man so sein Leben nennt, die musste sie zurücklassen in ihrer alten Heimat. Und das ist jetzt gerade mal 70 Jahre her, dass dieser Krieg war. Und wenn ich dann meiner Familiengeschichte weiter gucke, meine Mutter war zum Beispiel schon eine völlig andere Generation. Die passt eigentlich genauso in diese Generation des aufklärerischen Denken. Für die war eher so ein Humanismus, in dem Gott nicht mehr vorkam, das Maß aller Dinge. Da ging es viel um Menschlichkeit, aber gleichzeitig verliert sich da auch schon wirklich so eine Rückbindung an einen Urgrund, der immer ist. Und ich als Spross in dieser Familiengeschichte, ich habe eigentlich schon in jungen Jahren immer gemerkt, da ist noch etwas. Aber ich hatte, weil ja auch gerade in unserem Bildungssystem und auch so in der öffentlichen Kultur das Religiöse heute gar nicht mehr so stark präsent ist, hatte ich lange Zeit für sowas überhaupt keine Bezugspunkte. Und dann auf einmal zu merken, dass es, weil ich fühle mich auch als Kind der Aufklärung, dass es auch heute schon die Möglichkeit gibt einer Spiritualität, die eben sowohl dem Erbe unserer Aufklärung als auch unseren tieferen Wurzeln, die das Menschsein eigentlich schon immer getragen haben, dass das zusammengehen kann. Das war für mich auf der persönlichen Ebene eine Befreiung. Und gleichzeitig merkt man eben auch, wenn man in dieser inneren Erfahrung, dass da ein Zusammentreffen möglich ist und dass das nicht nur eine Theorie von Integrieren und Transzendieren ist, dann spürt man auf einmal, wie auch, ja, das, was wir heute kulturell erleben, vielleicht in dieser Möglichkeit eine ganz andere Entwicklung nehmen kann.
Heute Vormittag dieser Facebook, wo ich Facebook sehr schätze, da sah ich im Facebook-Stream ein Foto vom neuen Cover von Evolve, gepostet von einem Freund und Filmmacher Rüdiger Sünner, der schreibt, dass er gerade das Magazin Frühstück hat, neben dem Cover von war auch das Frühstücksgepäck. Und er schreibt, dass er es sehr spannend findet, dass wir hier eine neue Diskussion aufmachen, dass wir sozusagen die Frage eröffnen, inwiefern Europa sich wirklich, um sich weiterentwickeln zu können in den Konfrontationen und Konflikten, in denen wir gerade stehen, eine Weiterentwicklung im seelischen, im spirituellen Bereich brauchen, also eine Wiederentdeckung oder Neuaufrollung dieser inneren Dimension. Er hat offensichtlich erst angefangen, das zu lesen und hat durchaus auch geschrieben, dass das ein herausforderndes Thema ist, aber ich fand es einfach spannend und auf den Punkt gebracht, dass das Anliegen war von unserem Magazin, hier wirklich einen Diskussionsbeitrag zu der meines Erachtens aus dieser Ecke, in der wir auch beheimatet sind, kommen muss in die Diskussion, weil er hat das auch angeführt, dass darüber schreibt niemand, darüber schreibt die Zeit nicht, darüber schreibt der Spiegel nicht und auch andere große Magazine oder auch kleinere Magazine bringen das eher nicht zum Thema, dass diese tiefen Dimension der Auseinandersetzung der Kulturen mit der Anbindung an Dimensionen der Heiligkeit, um es einmal so halb neutral zu formulieren, vielleicht etwas ist, dass Europa hier sich neu erarbeiten muss, damit die traditionellen Kulturen der Welt in Europa einen Dialogpartner finden können, in dem die europäischen Werte, all das, was wir vorher angeführt haben, attraktiv sein können, weil sie nicht vom Seelischen entkernt sind. Und ich glaube, dass hier etwas aus dieser Ecke des kulturellen Zusammenhangs, aus dieser progressiv-spirituellen Ecke, und das ist jetzt meines Erachtens gar nicht so der Punkt, ob das jetzt eine moderne Form des Christentums ist, ob das ein europäischer Zen-Buddhismus ist, ob das neue Formen integraler oder evolutionärer Spiritualität sind, ob das vielleicht ein europäischer Islam ist. Die Varianten sind nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage sind, ist es anbindbar an das, was in Europa und Amerika in den letzten 300 Jahren eben auch an aufgeklärter Kultur entwickelt worden ist. Wenn das gelingt, dann gelingt etwas, was im jetzigen, in der jetzigen Großwetterlage, glaube ich, eine Transformation bewirken kann. Nicht, dass man es überbewertet. Also es ist nicht das Heilmittel von all dem, weil es ist nicht nur eine spirituelle Frage, was hier abgehandelt wird. Es ist eine radikal soziale Frage, es ist eine politische Frage, es ist eine wirtschaftspolitische Frage, es sind alles Dimensionen, die auch mit diskutiert werden müssen, aber das ist nicht sozusagen das Kerngebiet dessen, was wir hier mit Evolve ansprechen wollen. Unsere Kernkompetenz ist eine moderne Sichtweise auf die Tiefe des Menschseins, eine moderne Sichtweise, eine moderne pluralistische Sichtweise auf das, was man eine spirituelle Dimension nennen kann. Wie können wir das einbringen, so dass vielleicht Traditionalisten, nicht unbedingt die fanatischen Islamisten, aber Traditionalisten, die sonst anfällig sind für die wahnsinnige Form des Islamismus, anfangen können, wieder zuzuhören und hier vielleicht in einen Dialog kommen, wo das, was sie wertschätzen, das, was wir wertschätzen, hier wirklich zusammenkommen kann. Wir haben auf der Rückseite unseres Magazins keinen inhaltlichen Beitrag, sondern eine Anzeige. Aber diese Anzeige auf der Rückseite vertritt meines Erachtens genau den Punkt oder einen Aspekt dieses Punktes. Da geht es um eine Buchanzeige, ein Buch mit dem Titel »Mein Islam«, von dem sudanesisch-amerikanischen Autor Amir Ahmad Nasser, das noch dazu von unserem Redakteur Mike Kauschke ins Deutsche übersetzt worden ist. Dieser Amir Ahmad Nasser, der wirklich exemplarisch durch diesen Prozess durchgegangen ist, den wir hier gerade ansprechen. Also er ist im Sudan aufgewachsen, ist dort in einem traditionellen Umfeld gewesen, ist dort islamistisch radikalisiert worden, hat die europäische Aufklärung entdeckt und auch die Werte der Aufklärung entdeckt, hat sich radikal vom Islam entfernt, ist auch zu einem Menschenrechtsblogger, einem anonymen Menschenrechtsblogger im Sudan gewesen, hat dann in Amerika auch die integrale Theorie kennengelernt und hat dadurch für sich eine Integration von Spiritualität und Moderne gefunden. In diesem Buch als Dialogbeitrag in diesen Zusammenhang mit einbringt. Solche Dinge sind spannend. Solche Dinge, glaube ich, sind für die kulturelle Entwicklung dessen, was nicht nur in Europa, sondern weltweit hier passiert, momentan wichtige Beiträge.
Ja, und das zeigt, die Bedeutung von Spiritualität nicht darin liegt, für sich zu reklamieren, eine Lösung in sich selbst zu sein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Deswegen heißt der Untertitel dieser Ausgabe auch, warum Spiritualität heute wichtig ist, im Unterschied zum Beispiel, warum Spiritualität eine Lösung ist. Weil es ist wirklich diese Erweiterung der Perspektive, schafft einfach erstmal einen Raum, in dem dann auch andere Begegnungen stattfinden können. Und wenn man die globale Positionierung von Europa betrachtet und in die Geschichte zurückschaut, dann muss man eben auch dem Rechnung tragen, dass wirklich im Politischen zwischen Europa und anderen Kulturen über die Jahrzehnte und teilweise muss man auch sagen Jahrhunderte so viel Ungleichgewichte gewachsen sind und sich gebündelt haben, dass heute kommt man wieder in einen gemeinsamen Raum. einen Erfahrungsraum, in dem man sich tatsächlich begegnen kann, dass diese Frage einfach sehr, sehr vordergründig ist. Und teilweise erleben wir ja heute auch so in unseren eigenen Reaktionen auf globale Krisen fast schon ein Paradox. Islamischen Fundamentalismus konfrontiert sind, dann begegnen uns da Menschen, die sich zutiefst verwurzelt fühlen in ihrem Glauben. Das mag aus unserer Sicht und gerade wenn man die Terroranschläge der letzten Zeit betrachtet, dann ist das natürlich erstmal sehr perfide, dass diese Menschen sich religiös gegründet fühlen und uns dann zu Opfern machen durch Anschläge. Aber gleichzeitig merken wir auch, wie das, indem wir uns gegründet glaubten, nämlich mehr diese äußerlich-materielle Orientierung, wie das nicht mehr trägt. Und in dieser Bewegung einfach die Frage zu stellen, wie kommen wir an diese tiefere Seelendimension in unser Menschsein wieder ran? Das ist eine Frage, die uns einfach auch mit Menschen anderer Kulturen, anderer Religionen verbinden kann. Und im Interview, das du eingangs angesprochen hast mit Claudine Wilmont-Kienzle und Ingrid Schneider vom Center for Human Emergence, da haben die das auch sehr deutlich gezeigt, dass wir halt erstmal auch wirklich Dialogräume wieder schaffen müssen und dass wir sehen müssen, wie kommt da zwischen uns auch sowas wie Berührung zustande, jenseits all der Trennungen, die wir auch teilweise in Jahrzehnten einfach erfahren und gelebt haben. Und das ist dann nicht nur ein von uns auf andere zugehen, sondern es ist wirklich auch so eine tiefere Nährquelle des Menschseins wieder zu entdecken. Und es ist ja auch interessant, wenn man sich zum Beispiel die philosophische Perspektive betrachtet, dass ein Philosoph wie Habermas schon vor, ich glaube, es ist eingebracht hat in den Diskurs, dass so etwas wie Postsäkularismus vielleicht jetzt wirklich wichtig ist. Und gerade Habermas als jemand, der sich ja selber als explizit religiös unmusikalisch bezeichnet. Und vielleicht sind wir eben jetzt gerade dabei anzufangen, herauszufinden, wie könnte dieses Postsäkulare denn aussehen?
Eine Dimension von diesem Postsäkular haben wir, glaube ich, auch versucht, ästhetisch zu bewältigen. Es ist ja so eine unserer Bestrebungen im Magazin, ein Zusammenspielen zwischen dem textlichen Inhalt des Magazins und der ästhetischen Gestaltung des Magazins zu bewerkstelligen. Und die Art und Weise, wie wir das versuchen, die Leser unseres Magazins werden das ja mittlerweile kennen, ist, dass wir immer auch in Zusammenarbeit mit einem Künstler versuchen, das Magazin oder einen Gutteil des Magazins zu gestalten. Diesmal ist es der Frankfurter Künstler Reimer Jochims. Und das ist etwas, das kann man im Radio jetzt nicht wirklich vermitteln. Aber die ästhetische Gestaltung dessen, es sind sehr abstrakte Kunstformen, die der Reimer Jochims hier verwendet, die einfach ein Zusammenspiel von Farbe und Form sind. Und ich habe heute das Magazin zum ersten Mal im Papier vor mir liegen gesehen, meines Erachtens genau das trifft, was wir gerade inhaltlich versucht haben anzusprechen und was er ästhetisch hier meines Erachtens auch sich erarbeitet hat, nämlich dass in einer sehr modernen und ich würde auch sagen durchaus säkularen oder postsäkularen Form und Weise eine Ebene angesprochen wird oder angestoßen wird, vielleicht ist das der richtige Ausdruck, die seelisch berührt, die eine Dimension anspricht. Und das Gute an Kunst und das Gute auch an abstrakter Kunst ist, dass es diese Dimension auf eine Weise anspricht, dass sie auch nicht festnagelbar ist. Dass aber hier etwas in die Sichtbarkeit kommt, das mehr ist als nur ein Spiel mit Farben und Formen. Und hier diese Verbindung von etwas, das nicht mehr religiös eingebunden ist, nicht mehr in religiöse Dogmen eingebunden ist, aber in freier, selbstständiger Suche, ich würde mal sagen, nach dem Wunderbaren, etwas zum Ausdruck bringt, das einerseits zutiefst europäisch modern ist und andererseits die Dimension des Seelischen nicht verleugnen kann. Ich bin wirklich total happy, weil wir lange auch nicht sicher waren, ob das wegen dem Abstraktionsgrad dieser Kunst auch ästhetisch gelingen wird, weil es immer auch eine Herausforderung ist, sozusagen ästhetisch an den künstlerischen Ausdruck eines einzigen Künstlers hier zu binden. Umso mehr bin ich froh, dass das wirklich gelungen scheint, weil ich glaube, dadurch kommt auch etwas in die Leseerfahrung dieses Magazins, dass man gar nicht so sehr in den Text hineinbringen kann, weil es Dimensionen gibt, die durch darstellende Kunst besser angesprochen werden als durch beschreibende Texte.
Ja, das Werk von Reimer Jochims finde ich auch sehr zu dieser europäischen Frage passend, weil wir ja auch nach neuen Formgebungen suchen. Und was Jochims zum Beispiel macht, das hat mich wirklich fasziniert. Er hat als Künstler, wenn er so ein Werk macht, erstmal eine tiefe Intuition oder Einsicht in eine bestimmte Form. Und er arbeitet mit Spanplatten. Und im Interview, das wir auch im Magazin haben, erklärt er dann, dass er diese Spanplatten dann eben in die Form bringt, die er intuiert hat. Mhm. Das heißt, da findet wirklich diese gestaltlose, größere Dimension dann in eine ästhetische Formgebung. Und das ist vom Prozess her, das ist, ja, man kann, wenn man ihn das sagen liest, dann kriegt man wirklich auch so innerlich ein Gefühl dafür, wie real das ist. Also das, ja, das Wunderbare eben wirklich eine Dimension ist, die zum menschlichen Hiersein dazugehört und sich hier auch ausdrücken lässt. Und das finde ich gerade, wenn man über so ein handfestes Thema wie Europa spricht, unwahrscheinlich wichtig, dass man eben nicht nur es im Visionären belässt oder auch, ich sag mal, in spirituellen Einsichten, sondern dass man auch danach sucht, wie findet das in die Welt und wie findet es dort einen konkreten Ausdruck, der Besseres möglich macht. Und da haben wir zum Beispiel im Magazin zwei Beiträge, die das wirklich streifen. Zum einen ein Interview mit Michel Salov-Koste, ein Europäer, der wirklich sowohl wissenschaftlich als auch politisch zum Thema Europa arbeitet und der zum Beispiel beschreibt sehr anschaulich, wie eben in der heute jüngeren Generation, also die heutigen Studierenden zum Beispiel, da schon ein ganz anderes Verständnis von Europa heranzuwachsen beginnt. Also nicht so dieses politisch-institutionelle, sondern dass junge Menschen wirklich anfangen, auch in Begegnung und in Gestaltung einfach handfeste Visionen von Europa zu schaffen. Und unser Redaktionskollege Mike Kauschke hat in seinem Artikel sich mal so ein bisschen auf Spurensuche begeben und einige europäische Projekte eben vorgestellt, in denen man so sieht, wir sprechen mit dieser Ausgabe von Evolve nicht nur über eine Ebene der Ideen, sondern da passiert gerade tatsächlich etwas, was einem vielleicht nicht so gegenwärtig ist, weil in den Abendnachrichten eher über den Kollaps des institutionellen Europas verhandelt wird. Aber da steckt eine unglaubliche Kraft und Vitalität drin, die man eigentlich wirklich schon als Seelenentfaltung Europas bezeichnen könnte.
Und eine dieser Projekte, die haben wir ja auch in einem ganzen Interview herausgefasst. Das ist das Projekt für Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Christian Felber ist eigentlich ein österreichischer Theologe, der mittlerweile zu einem Ökonomen mutiert ist und der, für diejenigen, die das noch nicht wissen, wirklich eine Bewegung angestoßen hat, wie Marktwirtschaft neu gedacht werden kann, indem Werte, gesellschaftlich wichtige Werte sozusagen als Orientierungspol für eine marktwirtschaftliche Wirtschaft mit Dynamiken auslösen. Also es geht hier darum, dass man wirklich auch Firmen nach Katalogen bewertet, wie sie sozialverträglich sind, wie sie ökologisch verträglich sind, wie sie ihre inneren Prozesse auch mitarbeiterfreundlich organisieren, das in einen Bewertungsprozess mit einfügt, der nachher in die Sichtbarkeit der Firmen kommt, so dass man sich zum Beispiel als Konsument entscheiden kann, ich möchte eigentlich lieber für eine ökologische, sozial orientierte Firma mein Geld ausgeben als in was anderes. Aber so die Idee, man kann auch das Steuersystem so reformieren, dass Firmen, die diese Kriterien erfüllen, einen anderen Steuersatz zahlen als eine Firma, die diese Kriterien nicht erfüllen. Und das ist eine Graswurzelbewegung in Österreich, aber auch in Deutschland und in der Schweiz, die wirklich sich rasant ausbreitet. Also da ist etwas an einem Hunger nach Werten und an einem Hunger nach menschlichen Werten, die lebendig sind im europäisch-deutschsprachigen Kulturkreis. Das kommt nicht so sehr, wie du sagst, in den Medien vor, aber es ist wichtig zu sehen, dass hier kulturelle Bewegungen in Schwung kommen, die Hoffnung geben und die, glaube ich, auch von Medien wie uns mit angestoßen und mit angesprochen werden müssen, weil nur dadurch kommen sie auch in die Sichtbarkeit.
Ja, und vielleicht noch eine andere Bewegung, die auch sowas Paradoxes in sich trägt. Ich habe bei meiner Recherche auch mal so ein bisschen geschaut, was passiert denn in den eher säkularen gesellschaftlichen Bereichen im Hinblick auf, ich sag mal, Bewusstseinsentwicklung. Und da gibt es auch mehrere Bewegungen, die über das Thema Achtsamkeit vielleicht auch im Moment noch eher unwissentlich anfangen, einen Transformationsprozess vorzubereiten. Zum einen gibt es hier in Deutschland die sehr bekannte Neurowissenschaftlerin Tanja Singer, die mit dem Ressource-Projekt wirklich ein, man kann fast sagen, Jahrhundertprojekt angezettelt hat, weil sie hat ein säkulares Trainingsprogramm entwickelt, das mit Meditation arbeitet, mit verschiedenen Achtsamkeitsmethoden, um eben, ich sag mal, auch das zwischenmenschliche Miteinander jenseits der religiösen Dimension fassbarer und entwickelbarer zu machen. Und zum anderen in Großbritannien gibt's eine Bewegung, da haben wirklich schon 200 Parlamentarier und ihre Mitarbeiter Achtsamkeitskurse absolviert. Und es gibt einen Plan, Mindful Nation UK, in dem vorgeschlagen wird, dass in Großbritannien Achtsamkeit auf breiter Basis im Bildungssystem, im Justizsystem, in der ganzen Bürokratie eingeführt wird. Das mag sich erstmal so ein bisschen seltsam anhören und hat auch ganz pragmatische Gründe, nämlich die, dass das Gesundheitswesen und das Schulwesen und alle anderen bürokratischen Institutionen auch in Großbritannien natürlich in einer Krise sind und man sich erwartet, dass wenn Menschen auf einmal mehr Selbstfürsorge durch Achtsamkeitsübungen leisten können, dass dadurch einfach kollabierende Systeme entlastet werden. Aber gleichzeitig weiß man eben auch aus der wissenschaftlichen Forschung, dass auch weltanschaulich neutrale Achtsamkeitsübungen natürlich mit unserem Menschsein was machen. Und Tanja Singer zum Beispiel, die arbeitet auch mit dem Kieler Institut für Weltwirtschaft zusammen und hat da so ein Projekt entwickelt für eine Ökonomie der Fürsorge. Und diese Wirtschaftswissenschaftler, die auch sehr mit Berechnungsmodellen befasst sind, die haben zum Beispiel in ihrem Projektbericht gesagt, es ist völlig denkbar, dass innerhalb von einer Generation auch was unsere Ideen von Wirtschaft angeht zum Beispiel, wirklich ein kategorialer Wertewandel geschehen kann. Und das, wenn man sich das mal vor Augen hält, dann kriegen, glaube ich, auch die heutigen Krisen ein ganz anderes Gesicht, weil man dann auf einmal mehr spürt, es gibt da auch neue Lösungswege. Und das ist vielleicht hilfreich, wenn wir uns mehr auf diese Lösungswege fokussieren, als auf allein auf das Knirschen.
Und dann hast du in deinem Artikel auch einen interessanten Aspekt angesprochen mit der Fragestellung, wenn diese Menschen, die zum Beispiel Achtsamkeitsmeditationen machen und hier Dimensionen des inneren Friedens erfahren, um es einmal so zu sagen, hier über den Punkt hinausgehen, das einfach nur als persönliche Erfahrung, die ihnen das Leben erleichtert, wahrzunehmen, sondern zu sehen, dass das vielleicht eine Erfahrung ist, die durchaus in Verbindung steht mit Erfahrungen, die in traditionellen Kontexten mit einer Gotteserfahrung angesprochen werden, dass, wenn diese Brücke geschlagen wird, mit diesen zwei völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, einerseits wirklich die postmodernen, kulturell kreativen in Europa und Amerika und andererseits traditionellen gesellschaftlichen Kreisen, sowohl auch in Europa als eben auch in der gesamten Welt, eine Dialogbrücke entsteht, diese Dimension gemeinsam anzusehen und hier vielleicht auch Brücken aufzumachen, dass ein traditioneller Christ, ein traditioneller Buddhist, ein traditioneller Moslem hier wahrnehmen kann, dass was er als Gott, Allah, Brahman, Nirvana als wichtige religiöse Anbindung sieht, auch in einem modernen Kontext beachtet wird. Diese Dialogöffnungen erlauben neue, andere gesellschaftliche Dynamiken. Die können aber nur angestoßen werden, wenn Menschen diesen Erfahrungen nachgehen und wertschätzen, dass sie in anderen kulturellen Voraussetzungen anders interpretiert werden. Wenn das gelingt, gelingt sehr viel. Und das hat auch mit dem zu tun, was du vorher schon mit diesem etwas sperrigen Begriff postsäkular mit angesprochen hast. Postsäkular ist ein Begriff, der unter anderem eben auch von dem Philosophen Jürgen Habermas eingebracht wird, und muss ich eben sagen, Jürgen Habermas ist fast der säkulare Philosoph für sich. Er sieht sich selber überhaupt nicht als spirituell, aber er hat gerade in den letzten Jahren, er ist jetzt ja auch schon in den 80er, ich glaube, der wird schon 90, in seinen Dialogen damals noch mit Karl Ratzinger, also noch bevor Karl Ratzinger Papst geworden ist, gab es Dialoge, die jetzt auch in Buchform zwischen diesen zwei herausgekommen sind, auch schon 5 oder 10 Jahre her, wo er anspricht, dass die traditionellen Religionen mit der Conditio Humana, also mit unserem Menschsein, mit dem Gelingen und Misslingen von Leben, mit der Problematik unserer Existenz, hier eine Verständnisebene entwickeln können. Ich glaube, so formuliert er das, die vom klassischen wissenschaftlichen Denken, vom klassischen rationalen Denken, vom klassischen Vernunftdenken so nicht abgedeckt werden können. Und er plädiert dafür, dass diese Stimmen des Religiösen in den pluralen Diskurs einer modernen Demokratie mit aufgenommen werden. Das ist seine Definition von postsäkular. Es ist nicht ein Aufgeben des säkularen Kontextes, sondern es ist ein Öffnen des säkularen Kontextes für, so würde ich es formulieren, die spirituelle Erfahrung. Und ich glaube, dieses Ernstnehmen der spirituellen Erfahrungen im säkularen Kontext ist eine kulturelle Weiterentwicklung, die wir anstoßen müssen, um diesen interkulturellen Dialog sowohl innerhalb unserer eigenen Gesellschaften als auch zwischen den Gesellschaften der Welt hier anstoßen zu können. Also, wir haben diesen Begriff postsäkular jetzt nicht auf unseren Cover genommen, weil er einfach, ich sag mal so, journalistisch nicht vertretbar ist. Das kannst du für ein Philosophie-Magazin machen, aber nicht für ein Magazin, wie wir es machen wollen. Aber eigentlich ist er, deckt er schon auch das Kernanliegen ab, dessen, was wir hier mit einbringen wollen, ein Plädoyer für eine postsäkulare Kultur.
Ja, und dass das sich auch schon in die Praxis transportiert, zeigt zum Beispiel auch der Beitrag von Dr. Ulrike Gerow, den wir im Magazin haben. Frau Dr. Gerow ist Politikwissenschaftlerin und Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab in Berlin. Und in ihrem Beitrag im Magazin macht sie zum Beispiel sehr, sehr deutlich, wie wirklich auch diese Achtsamkeitsdimension, die aus einer größeren Tiefe und Weite schöpft, eigentlich im Politischen so sehr gebraucht wird, weil eben diese Idee von Grenzziehungen einfach die Verbindung, die es heute braucht, nicht zulässt. Und zu sehen, dass das eben wirklich auch von politisch ernstzunehmenden Persönlichkeiten heute schon offensiv so formuliert wird, finde ich, das stimmt auch sehr zuversichtlich, dass das nicht einfach eine fixe Idee ist, sondern dass da bereits ein Prozess einfach anfängt, Fahrt aufzunehmen.
Ja, und eine Frage, die uns hier erreicht hat, da fragt eine Hörerin, liebe Nadja, lieber Thomas, danke für die schöne Einführung in das neue Heft. Ich finde das ein sehr inspirierend, dass ihr euch dem Thema Europa angenommen habt. Ich habe eine Frage, was war für euch bei der Stellung des Magazins die Erkenntnis, die euch am meisten beeindruckt hat? Ich würde unter anderem das sagen, was du gerade hier angeführt hast, nämlich dass es hier anscheinend bereits in einem, die, also die Ulrike Göre, dass ich den Namen richtig ausspreche, ist einfach ein Zeichen dafür, dass das, was wir hier versuchen aufzuzeichnen, in einem breiteren gesellschaftlichen Diskurs schon angekommen ist. Dass es hier wirklich auch Ansatzpunkte gibt, dass wir hier nicht einfach in einem Elfenbeinturm schöne Ideen haben, wie hier etwas geöffnet werden kann, sondern dass dieser Öffnungsprozess bereits stattfindet. Und einfach, dass das schon der Fall ist und dass wir hier nicht ganz im luftleeren Raum sind, ist einer der inspirierendsten Dinge, die mich in diesem Heft wirklich angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du was anders nennen würdest.
Also für mich war zum Beispiel auch so ein Highlight den Werdegang von Christian Felber mit seiner neuesten Ergänzung zu sehen, weil Christian Felber, wer seine Arbeit verfolgt, er ist ein sehr spiritueller Mensch, aber er hat viele Jahre seine Arbeit wirklich vordergründig politisch und wirtschaftlich definiert und hat über seine spirituellen Bezüge öffentlich so gut wie nichts gesagt. Wenn man ihn bei Vorträgen erlebt hat, dann konnte man diese spirituelle Tiefe immer spüren. Aber zu sehen, dass jemand wie er, der wirklich diesem Anliegen einer Gemeinwohlökonomie dient und versucht, das auch so offen zu halten wie möglich, dass selbst für ihn jetzt die Zeit gekommen ist, die spirituelle Dimension, die in dieser Arbeit mitwirkt, auch öffentlich anzusprechen. Das finde ich ist was sehr Großes und was sehr Motivierendes. Weil ich glaube, es gibt heute schon viel, viel mehr Menschen, die in dieser tiefen Dimension in ihrem Leben und Wirken zu Hause sind und sich aber oft auch in der modernen Kultur nicht trauen, das so auszusprechen, weil man dann immer so ein bisschen die Sorge hat, dass man auch ja als esoterischer Spinner abgestempelt wird. Und jetzt so zu sehen, dass wir anscheinend wirklich da auch kulturell an so einer Schwelle stehen, wo auf einmal Dinge nicht nur salonfähig werden, sondern immer mehr Menschen erkennen, das ist wahrscheinlich der einzige Weg, wo es weitergeht aus dieser Sackgasse, in der wir hängen. Das ist ja berührend und auch optimistisch stimmend.
Noch eine weitere Frage, die uns hier per E-Mail erreicht hat. Da schreibt eine Hörerin, vielen Dank für diese spannenden Gedanken. Nur ein Beitrag zur Ergänzung. Ihr schaut auf Europa aus Europa. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, Europa von der Südamerika auszuschauen. Nun, aus so viel Ferne, da sticht ihre Solidität heraus. Glaube auf die Fähigkeit von Europa, jede Krise zu bewältigen. Ob Weltkrieg, Kalter Krieg, Zusammenbruch von ganzen Staaten, erscheint aus ungebrochen. Vielleicht sieht Europa von USA aus gesehen auch anders aus. Europa ist so vieles. Solidität ist noch nicht Sinn, aber es zeugt von einer eigenen starken Fähigkeit.
Wow. Also das finde ich extrem treffend, dass wir uns auch mal daran erinnern, was schon alles geschafft worden ist und dass das auch bei allen krisenhaften Herausforderungen, ich sag mal, nicht komplett erschüttert wird. Weil wenn man alleine in der Geschichte zurückgeht, vor 70 Jahren lag hier alles in Schutt und Asche. Wer hätte da gedacht, dass wirklich all diese europäischen Nationen nochmal zusammenfinden? Und dann zu sehen, dass sie heute zumindest auf der politischen Ebene noch zusammen sind, auch wenn es natürlich immer wieder Austrittsversuche und solche Dinge gibt. Aber wirklich zu sehen, dass da auch ein Fundament ist, was bei aller Herausgefordertheit nicht sofort zerbricht. Das ist uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen, das in seiner tieferen Bedeutsamkeit zu würdigen.
Stimmt, absolut. Noch eine Frage, die uns erreicht, auch von einem Hörer. Denkt ihr durch die Beschäftigung mit diesem Thema auch, dass spirituell interessierte Menschen eine besondere Verantwortung oder einen besonderen Beitrag für die gegenwärtige Situation in Europa haben? Auch ganz konkret im praktischen Wirken. Wo wäre eurer Meinung nach Aspekte für ein solches Wirken?
Also ich würde mich da, glaube ich, gar nicht auf konkrete Punkte festnageln, sondern ich glaube, es geht eher darum, sich bewusst zu werden, dass spirituelle Praxis und auch spirituelle Erfahrung einfach in der heutigen Zeit nichts mehr sind, was einfach persönlich stattfindet, so im eigenen Innenraum, sondern wenn Menschen, die in diesem Feld schon aktiv sind, in sich diese Tiefe spüren, dass es einem dann auch immer mehr zum Bedürfnis wird, das in allen Lebensvollzügen auszudrücken. Und dann ist das nicht mehr so ein Schielen auf Einsatzgebiete oder konkrete Lösungen, sondern man merkt, wenn man ja Spiritualität auf Welt bezieht, dass dann etwas geschieht, und zwar an dem Ort und unter den Voraussetzungen, wo man selber gerade ist, sei es mit den Fähigkeiten beruflich und mit all dem drumherum. Aber der zentrale Schritt ist eher, auch diese Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt auf neue Weise zu leben.
Das würde ich auch alles so sehen, und ich würde doch ein besonderes herausgreifen. Nicht, dass es jetzt die Sache an und für sich ist, aber in diesem Kontext finde ich, gibt es eine besondere Verantwortung von aufgeklärt spirituellen Menschen, würde ich so formulieren. Ich glaube, dass uns eine Übersetzungsaufgabe zukommt. Weil, wenn ich das richtig sehe, sind wir diejenigen, die einen Bezug zu beiden Kontexten haben. Zum Kontext des aufgeklärten Europa und zum Kontext von Spiritualität, Mystik, Religiosität. Diese zwei Welten können offensichtlich gerade in radikaler Weise nicht miteinander kommunizieren. Hier braucht es Übersetzungsmöglichkeiten und Übersetzungsanstrengungen, dass diese Welten miteinander Türen aufmachen können, Gespräche eröffnen können, Verständigungsebenen sich erarbeiten können. Wahrscheinlich sind es diejenigen, die einen Bezug zu beiden Ebenen haben, die hier genau aus diesem Grund eine Möglichkeit besitzen, und weil sie diese Möglichkeit besitzen, hier auch eine Verantwortung innehaben und diese Verantwortung wahrnehmen müssen. Das heißt, wir müssen das Gespräch mit den Menschen, die eine materialistische Aufklärung als ihre Identität empfinden, beginnen, um zu sehen, Aufklärung endet nicht vor unseren Innenwelten. Und wir müssen aber auch ein Gespräch mit Menschen, die einen Bezug zum Heiligen, einen Bezug zum Göttlichen, wie auch immer sie es formulieren, aufnehmen und sagen, es bedarf nicht einer dogmatischen Blindheit, um einen Bezug zu diesen Dimensionen zu halten und zu pflegen. Das kann durchaus mit einem offenen, aufgeklärten Blick geschehen. Im Gegenteil, es braucht diesen offenen, aufgeklärten Blick auch für diese Dimension des Heiligen, damit wir als Menschheit auch global unsere Kultur nicht in den Graben fahren, sondern hier aus diesen Verwerfungen, die wir gerade durchleben, auch neue Synthesen und auch eine neue kulturelle Blüte gemeinsam entwickeln können. Die Aufgabe, glaube ich, liegt, ob wir wollen oder nicht, in unserem Schoß.
Und sie fühlt sich auch nicht als ein Müssen an, sondern man spürt in seinem tiefsten Inneren eher so dieses tiefe Wollen, genau diesem Größeren wirklich zu dienen.
Und Genau deswegen haben wir dieses Magazin gemacht.
Ja.
Ich hoffe, es regt auch an, dieses Magazin zu lesen. Ich hoffe, es regt auch an, es zu kaufen und zu abonnieren. Um es einfach dazu zu sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, wir sind auf Ihre, auf eure Unterstützung angewiesen. Die einfachste Weise, uns zu unterstützen, ist, das Magazin zu abonnieren. Die Existenz dieses Magazins ist bei Weitem nicht gesichert. Viel unserer Arbeit ist einfach ehrenamtlich. Und viel unserer Arbeit entsteht, ist nur deswegen möglich, weil Menschen auch dieses Magazin als unterstützungswürdig empfinden. Das heißt, einmalig oder regelmäßig spenden. Wenn Sie uns weiter lesen wollen, würden wir uns über Ihre Unterstützung in der einen oder anderen Form sehr, sehr freuen. Auch in diesem Sinn einen herzlichen Dank und auch einen herzlichen Dank, dass Sie hier uns in dieser Sendung ein paar Ausführungen über das Magazin haben machen lassen und zugehört haben. Wir hoffen, es hat Sie auch inspiriert und ich hoffe, dass wir hier gemeinsam diese Beiträge auch leisten können, die wir hier angesprochen haben.
Ja, einen schönen Abend und viel Freude und Inspiration mit der Lektüre.
Dankeschön.